Ist Autofahren noch bezahlbar?
HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, das kann man sich tatsächlich fragen im Anbetracht der aktuellen Benzinpreise. Der März war mit der teuerste Tankmonat aller Zeiten. Und ich bin jetzt zum Thema im Gespräch mit Otto Saalmann, Sprecher beim ADAC, dem größten Automobilclub in unserem Land. Guten Morgen, Herr Saalmann.
Morgen, Frau Schäfer, hallo.
Ja, die Autofahrer fühlen sich ausgeliefert, ausgebeutet und richtig wütend, wenn sie an der Zapfsäule stehen. Können Sie das nachvollziehen?
Das können wir durchaus nachvollziehen, denn die Sprünge, die man momentan so sieht und hat, die sind auch nicht mehr nachvollziehbar.
Wer reguliert denn da am Rad der Preise?
Naja, es ist zum einen so, dass wir natürlich schon vom Rohölpreis abhängig sind. Das bedeutet, der ist momentan bei 125 US-Dollar pro Barrel und damit ist er sehr hoch. Gleichzeitig haben wir einen relativ niedrigen Euro zum Dollar. Das heißt, dass wir uns da auf hohem Niveau bewegen seit Monaten schon, das ist schon irgendwo gerechtfertigt. Aber was nicht gerechtfertigt ist, ist natürlich dann wieder ein Sprung vorm Wochenende, ein Sprung vor den Ferien. Sprünge überhaupt, wir haben es ja getestet. Wir haben 33 Tankstellen mal untersucht in 11 Städten, haben uns morgens um 8, mittags um 12, abends um 18 Uhr die Preise angeguckt und das ist rational nicht mehr zu verstehen, was da an Sprüngen passiert.
Und es ist auch kein Zufall, das hat auch Plan. Wenn jetzt die Ferien anfangen, wir alle unsere Koffer packen, Verwandte besuchen wollen oder einfach ein paar Tage ausspannen möchten, dass die Preise wieder nach oben ziehen.
Natürlich, ganz klar. Das sind Gewinnmitnahmen der Konzerne. Das kann man auch gar nicht anders sehen. Denn einen Preisanstieg in der Nacht von 12 Cent, den kann ich nicht mehr erklären durch irgendwelche Veränderungen am Rohölmarkt.
Nun versucht ja die Politik, den Ölkonzernen Einhalt zu gebieten. Das wurde diskutiert am Freitag im Bundesrat. Was halten Sie von diesen Ansätzen?
Grundsätzlich ist erstmal alles gut, dass überhaupt mal diskutiert wird, dass man überhaupt alle Vorschläge mal auf den Tisch legt, dass man hingeht und sagt, okay, lass uns was überlegen. Aber diese staatlich verordneten Preisbremsen, die lehnen wir ab. Das ist kein geeignetes Mittel. Wir haben das in Österreich gesehen, da ist es gesetzlich geregelt. Das bedeutet, hier dürfen die Tankstellen einmal erhöhen um 12 Uhr und dann nicht mehr abgesenkt werden. Kann der Preis natürlich problematisch, ist aber, dass natürlich dann der Preis um 12 Uhr auf hohem Niveau festgeklopft wird und da bleibt er erstmal. Und wenn ich danach tanken muss, dann habe ich leider Pech gehabt. Also im Endeffekt ist es so, das hat in Österreich zu annähernd 365 Erhöhungen, also täglichen Erhöhungen quasi im Jahr geführt. Definitiv ist es teurer geworden, wenn auch die Transparenz natürlich jetzt größer geworden
ist. Aber wenn das keine Lösung ist, um diesem Spritspiel Einhalt zu gebieten, was schlagen Sie denn vor?
Na gut, es gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Zum einen ist es so, dass diese Preiskostenschere, da hat man ja schon was getan. Das heißt, Preiskostenschere nennt man den Verkauf der Kraftstoffe von den großen Konzernen an kleine, an mittlere Konkurrenten und zwar zu einem höheren Preis, als sie selbst an den eigenen Tankstellen verlangen. So, da ist jetzt eine Gesetzesnovelle bekommen, das war jetzt zeitlich verboten, das hat man jetzt verlängert und zwar dauerhaft verlängert. Dadurch wird natürlich die Marktsituation der mittleren Tankstellenbetreiber gestärkt. Das ist das eine. Zum anderen sagt die Bundesregierung, wir wollen dem Kartellamt mehr Instrumente in die Hand geben, um auch zu einer Offenlegung der Preise und Kosten der Konzerne zu kommen. Davon wissen wir nämlich auch nicht viel. Ja, und das Letzte ist natürlich ganz klar, wir haben regionale Märkte in Deutschland mit großen Unterschieden. Und das ist natürlich nach wie vor der Nutzen für den Verbraucher. Das bedeutet, wenn ich ein gleichwertiges Produkt habe und Benzin und auch Diesel, die haben eine Norm in diesem Land, die müssen überall gleich sein. Das bedeutet natürlich, da muss ich den kostengünstigsten Anbieter anfahren. Denn
nur
so geht es.
Na gut, aber wenn der jetzt zufällig in Norddeutschland liegt und wir sitzen hier in Hessen, dann lohnt sich das ja auch nicht. Es gibt ja auch Websites mittlerweile wie clevertanken.de, wo man all das natürlich auch nochmal vergleichen kann dann. Ne?
Ja, natürlich. Erstens mal das. Und die andere Sache ist natürlich, es ist nicht so. Natürlich gibt es Unterschiede mal in Hessen und mal in Niedersachsen. Aber wir haben hier kein Gefälle. Es ist nicht so, dass man sagt, der Spritpreis ist im Süden immer teurer als im Norden. Das stimmt so nicht, sondern es sind einfach diese Sprünge auf den einzelnen Märkten und zwischen den einzelnen Anbietern, das haben wir auch bei unserem Test festgestellt, da gibt es teilweise erhebliche Unterschiede.
Nun sind Sie ja am Nerv der Autofahrer als ADAC, Herr Saalmann. Muss man vielleicht nicht nochmal überlegen, ob man mit der Autofahrergemeinschaft nicht ganz anders diskutiert, ob wir als Verbraucher auch nicht unser Verhalten ändern müssten, was den Kauf unserer Fahrzeuge angeht?
Mit Sicherheit ist das so und man merkt natürlich auch, dass sowas passiert. Aber man muss natürlich auch ganz und klar sagen, der Kunde kauft, was er will. Wie bei manchem anderen Produkt wird ein Auto in den meisten Fällen nicht nur nach Messwerten gekauft. Es
Aber wir
hängt
können
eben.
doch nicht weitermachen wie bisher, wenn wir uns diese Benzinpreise anschauen.
Natürlich ist es klar, dass man auf verbrauchsarme Autos umsteigen sollte. Das ist vollkommen richtig. Es ist bloß so, wenn ich ein Familienvater bin mit zwei Kindern, die Kinder auch rumfahren muss, dann werde ich mir mit Sicherheit keinen Smart zulegen. Also das ist natürlich auch so eine Sache.
Also Größe hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man mit transportieren muss. Autos sollen sicherer, bequemer, schneller, nicht immer, aber oft eben auch sein. Das heißt, ist es denn eigentlich so, dass die Modelle sparsamer heute sind als vor 10 Jahren?
Auf jeden Fall sind sie sparsamer geworden. Der Flottenverbrauch, der ist je nach Modell, bei den größeren ist es mehr gewesen. Da ist es bis zu 2 Liter weniger geworden, bei den kleineren bis zu 1 Liter. Aber man muss natürlich auch klipp und klar sagen, die Autos sind natürlich auch sicherer geworden. Das heißt, zum Teil sind diese Verbrauchseinsparungen wieder aufgefressen worden durch bessere Ausstattung oder mehr Sicherheit. Aber Sicherheit ist ja nun mal auch das A und O. Um 1970 hatten wir über 21.000 Verkehrstote auf den Straßen. Im vergangenen Jahr unter 4.000 und das bei doppelt und dreifach so hohem Verkehrsaufkommen. Also das ist in großen Teilen natürlich auch der Technik zu verdanken. Sicherheitsgurt, Airbag, ASP, ABS, ESP und sonstige Assistenzsysteme. Und Sicherheit kostet nun mal Geld und wiegt natürlich auch.
Und das wiederum strickt sich dann im Spritpreis nieder. Otto Saalmann, Sie sind Sprecher beim ADAC, dem Automobilclub in unserem Land. Und wann müssen Sie wieder tanken?
Ich
Ganz kurz.
werde vermutlich nächste Woche tanken, denn den Weg zur Arbeit kann ich glücklicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Oh,
zurücklegen.
Gott sei Dank. Sie glücklicher. Schönen Sonntag noch.
Auch so, ciao.
Tschüss, danke. Ich habe es eben schon gesagt, der März war der teuerste Tankmonat aller Zeiten. Umso besser, dass ich jetzt mit Dr. Jochen Wilhelm, dem Geschäftsführer des Deutsch-Österreichischen Tankstellenverbandes, im Gespräch bin zum Thema, ob wir uns das Autofahren überhaupt noch leisten können. Guten Morgen, Dr. Wilhelm.
Morgen, Frau Schäfer.
Wenn man momentan an eine Tankstelle fährt, dort den Tank bis oben zum Limit füllt und dann bezahlen möchte beim Tankwärter und mit seiner ganzen Wut ihn konfrontiert, bin ich dann eigentlich richtig bei ihm beim Tankwart?
Nein, Frau Schäfer, gerade das Gegenteil ist der Fall. Der Tankstellenhalter wird ausschließlich nach pro Liter verkauftem Kraftstoff bezahlt. Er erhält ca. 1 Cent Provision pro Liter. Das heißt, wenn der Preis hoch ist, tanken weniger Kunden bei ihm, verkauft dadurch also weniger Liter. Und ihm fehlt auch die Frequenz, insbesondere für das dringend notwendige Shopgeschäft.
Aber was hören Sie denn momentan von den Tankstellenpächtern? Wie sind denn die Reaktionen der Kunden? Bekommen Sie da ein Feedback?
Die Reaktionen sind vergleichbar wie beim jüngsten E10-Flop schon. Das heißt, die Tankstellenhalter sind die Prügelknaben, wenn sie so wollen. Sie bekommen den geballten Frust und teilweise auch die Aggression der Kundschaft voll ab, weil der Kunde, wie Sie schon sagen, nicht differenziert, oftmals nicht differenziert zwischen der Mineralölgesellschaft, deren Name auf dem Dach steht und die den Preis macht, die sogenannte Preishoheit hat, und dem Tankstellenpächter, der, es muss leider auch gesagt werden, oft für ein schmales Einkommen den Kraftstoff für die Gesellschaft vertreibt.
Aber wie viel kann denn so ein Tankstellenpächter mitentscheiden? Weil Herr Saalmann hat eben vom ADAC gesagt, es gibt eben auch so Muster des Abguckens, wenn der Tankstellenpächter ein paar hundert Meter weiter hoch die Preise nach oben schraubt, dann macht das der andere vielleicht auch.
Also der Pächter wird nie den Preis nach oben schrauben. Der Pächter wird sein Umfeld, seinen Wettbewerb beobachten und die Preismeldung an die Konzernzentrale schicken. Dort in der Preisabteilung werden die Preise gemacht. Das heißt, die Mineralölgesellschaften haben die sogenannte Preishoheit. Also wehe einem Pächter, der versucht, selbst den Preis zu machen und umzustellen vor Ort. Ist hätte wohl die fristlose Kündigung des Tankstellenverwaltungsvertrages durch die Mineralölgesellschaft zufolge.
Also ein Tank.
Das Pricing ist also die heilige Kuh der Mineralölgesellschaft. Mhm.
Das heißt, ein Tankstellenpächter selbst kann überhaupt gar keinen Preis gestalten.
Nein. Kriegt den Preis von der Gesellschaft ganz klar vorgegeben.
Woraus setzt sich denn, Herr Dr. Wilhelm, so ein Benzinpreis eigentlich zusammen? Wie kommen wir auf die 1,70, die wir jetzt zahlen, wenn wir in den Urlaub fahren wollen?
Also grob gesprochen setzt sich der Preis aus 3 Teilen zusammen. Zuerst kommt der Produktpreis, also der Beschaffungspreis auf dem Markt, der vielen Faktoren ausgesetzt ist. Beispielsweise der Iran-Krise oder auch dem schwachen Euro. Und dann kommt der Vaterstaat mit seiner Steuer. Nämlich mit der Energiesteuer, die umgangssprachlich auch noch Mineralölsteuer genannt wird, und der Mehrwertsteuer. Dieser Steueranteil macht am Gesamtpreis, Diesel- und Autokraftstoff mal zusammengenommen, ca. 50%, also die Hälfte aus. Und dann kommt noch das, was Sie auch angesprochen haben, der Deckungsbeitrag, das heißt Lagerung, Transport und Gewinn der Mineralölgesellschaft. Also wie man sieht, ist der Staat zur Hälfte mit dabei. Das sollte immer zur Versachlichung der Debatte klar auf den Tisch gelegt werden.
Also der Staat kassiert und der Pächter nicht, das habe ich jetzt schon verstanden. Sie sind ja Geschäftsführer des Deutsch-Österreichischen Tankstellenverbandes. Läuft das denn in Österreich mit der Regulierung des Spritpreises genauso wie bei uns oder ist das anders?
Nein, in Österreich gibt es seit 1. Januar 2011 die sogenannte Spritpreisverordnung. Das heißt, eine Preiserhöhung ist an jedem Tag nur um 12 Uhr zulässig. Ziel in Österreich war es, den Wettbewerb anzukurbeln und für mehr Transparenz zu sorgen. Leider muss man sagen, aus Verbrauchersicht, das österreichische Modell ist gescheitert.
Warum?
Das heißt, die Gesellschaften stellen um 12 Uhr einen sehr hohen Preis ein und gehen dann schrittweise zurück. Ich als Verbraucher bin dann damit konfrontiert, dass ich immer schauen muss. Es gibt dort auch ein weiteres Bürokratiemonster, wenn ich das sagen darf, die Spritpreisverordnung, die Spritpreisdatenbank. Das heißt, ich kann online sehen, wie hoch an meiner Tankstelle der Preis ist, orientiere mich dann an diesem Preis im Internet und steuere dann vielleicht auf die Tankstelle zu.
Aber dann habe ich als Autofahrer vielleicht ein Problem, wenn ich morgens um 9 oder um 11 tanken muss, weil mein Tank leer ist und ich habe eine längere Strecke vor mir, dann kann ich ja mein Bedürfnis nicht immer nach den Preisen anpassen.
Das ist richtig. Sie haben in der Tat ein Problem und die Tankstellenbetreiber, für die ich spreche, haben auch ein Problem, weil sich das Kaufverhalten, also das Tankverhalten gravierend ändert. Viele Leute tanken dann abends und diese Frequenz, die sich da einstellt, stellt den Tankstellenhalter mit seinem Personal vor große Probleme.
Wäre denn eigentlich eine Tankstelle, also wenn ich jetzt so an meine denke, ohne all diesen Laden mit den Lebensmitteln dieser 24-Stunden-Oase mit Zeitschriften überhaupt noch rentabel?
Nein, das Shopgeschäft spielt eine immer größere Rolle neben dem Kraftstoff- und dem Waschgeschäft. Wir sprechen da immer von einer Quersubventionierung über den Shop. Ohne diese Quersubventionierung wäre die Tankstelle nicht rentabel zu betreiben. Daher, Frau Schäfer, ist es gerade verheerend in der jetzigen Phase, wenn über den hohen Preis eben die Frequenz fehlt und damit auch nicht die nötigen Kunden in den Shop kommen. Und wenn Sie dann, wenn wir gerade beim Shop sind, das darf ich auch für das Land Hessen sagen, wenn Sie dann noch sehen, dass im Hessischen Landtag diskutiert wird, ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot für Tankstellen einzuführen, wie wir es schon in Baden-Württemberg beispielsweise haben, dann sehen Sie, dass der Tankstellenpächter auch staatlichen Eingriffen ausgesetzt ist.
Also es hätte einen Vorteil, was den Alkoholkonsum bei Jugendlichen angeht, den zu reduzieren. Aber für die Einnahmen des Tankstellenpächters wäre das sicherlich nicht förderlich. Dr. Jochen Willem, herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Morgen zum Thema Benzin, Benzinpreise aus der Sicht des Tankstellenverbandes. Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich danke Ihnen.
Das kann uns jetzt hoffentlich Bärbel Höhn, die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, beantworten. Mit der bin ich im Gespräch. Guten Morgen, Frau Höhn.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Ja, am Freitag hat der Bundesrat darüber diskutiert, wie man die Benzinabzocke stoppen, unterbinden kann. Reicht das, was dort diskutiert wurde?
Nein, aus meiner Sicht reicht das nicht. Und zwar deshalb, weil unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, hat ja genau untersucht, wo wird der Gewinn gemacht. Und momentan wird er weniger an der Tankstelle gemacht, sondern er wird gemacht bei den Raffinerien. Das heißt, wenn man den Benzinpreis nimmt, die Benzinpreiserhöhung, die ist auch an den Tankstellen wiederzufinden. Aber davor, zwischen der Rohölanlieferung und dem Benzin, da wird der Gewinn gemacht. Und das sind genau diese 4,7 Cent pro Liter, die unsere Studie ergeben hat. Ja, und das sind dann umgerechnet auf alle Autofahrer diese fast 100 Millionen Euro pro Monat.
Also wenn die Erkenntnis jetzt da ist, wie kann man handeln? Gibt es Hebel?
Ja, das ist nicht so einfach. Und zwar deshalb, weil das Kartellamt ja schon bei den Tankstellen Riesenprobleme hat. Sie haben ja mitbekommen, dass das Kartellamt mehrere Untersuchungen gemacht hat wegen Preisabsprachen bei Tankstellen, ist da nicht weitergekommen. Der Bundesrat versucht jetzt das sogenannte australische Modell. Das heißt, dass die Tankstellenbetreiber vorher ihre Preise schon festmachen müssen und bekannt geben müssen und die dann auch einen Tag nicht ändern können. Aber Österreich hat ein ähnliches Modell und da hat es eigentlich nicht dazu geführt, dass die Preise wirklich untergegangen sind. Aber man muss es jetzt mal ausprobieren, was hilft. Aber unsere Aussage ist, dass die wunde Stelle momentan die Raffinerien sind und weniger die Tankstellen.
Kann man da noch einen Hebel ansetzen? Kann man noch handeln? Oder müssen wir vielleicht ganz anders denken? Wenn wir uns nochmal die Produktion der Automobilindustrie anschauen, Deutschland ist immer noch natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor, mit der größte, die Autoindustrie. Es werden immer noch die großen Karossen gebaut mit hohen PS-Zahlen. Unternehmen sagen, nur damit können sie profitabel sein. Warum kann man an dem Hebel vielleicht nicht ansetzen?
Genau, da haben Sie genau recht. Also weil die Strategie muss eigentlich mittel- und langfristig sein, weg vom Öl. Denn wir haben momentan die Situation weltweit, dass sehr viel Öl nachgefragt wird, dass viel weniger gefördert wird als früher oder andersrum, viel mehr nachgefragt wird als gefördert wird und dass damit eine Verknappung stattfindet. Und wenn dann noch eine Krise wie im Iran dazu kommt, dann steigen die Ölpreise. Und dann versuchen die Spekulanten, insbesondere auch die Mineralölkonzerne, hier nochmal zusätzlich einen Gewinn draufzusetzen, so wie in der jetzigen Situation. Und von daher ist die beste Strategie weg vom Öl, das heißt wirklich radikal zu sparsameren Autos, aber es heißt auch Alternativen zum Auto oder zu den Öl- oder Benzinantrieben. Mhm. Also zum Beispiel gibt es Gas, auch in 10 Jahren wird es viel mehr Elektromobilität geben als jetzt und Ausbau der Bahn.
Aber diese Stichworte Elektroauto, Gasantrieb, Hybridantrieb, all das sind jetzt keine Fremdworte, die sind seit mehreren Jahren in Umlauf. Wenn man sich dennoch mal die Verkaufszahlen anschaut, explodieren die nicht gerade. Warum oder wie bringen wir die Konsumenten dazu, Autos zu kaufen, die weniger verbrauchen?
Ja, Sie haben recht, dass es bei uns ganz, ganz viele noch gibt, denen offensichtlich der Benzinpreis wenig ausmacht. Zumindest kaufen sie Spritschlucker. Vor allen Dingen auch viele neue Autos sind Spritschlucker. Und da setzt die EU an. Die EU sagt, ihr müsst euren Kfz-Park müsst ihr dramatisch runterfahren mit dem Benzinverbrauch und Dieselverbrauch. Und da ist die Bundesregierung, die da blockiert und versucht, diese ehrgeizigen Ziele der EU zu verwässern, auch sehr erfolgreich das versucht. Und zwar ist das geschuldet unseren Automobilkonzernen, die gerade die Oberklasse hier bedienen. Und wenn Sie sehen, dass wir auch noch das sogenannte Dienstwagenprivileg haben, wo Milliarden in große Autos gesteckt wird, diese Autos würde es gar nicht geben, wenn wir nicht diese Subvention hätten. Da müssen wir auch aufpassen, dass hier nicht auf die falschen Autos gesetzt wird und wir irgendwann mal, wenn der Ölpreis explodiert, dann in eine Automobilkrise kommen, wie wir sie vor einigen Jahren in den USA erlebt haben.
Aber ein Argument der deutschen Automobilindustrie ist doch eben auch immer noch, nur noch mit diesen großen Karosserien letztendlich auch profitabel zu sein. Stimmt das denn?
Ja, wenn Sie zum Beispiel aber sehen, Elektromobilität, das ist momentan noch sehr wenig, aber das wird natürlich viel, viel mehr werden, dann sind es nicht die deutschen Autobauer, die da vorne weg sind bei dem Auto der Zukunft, sondern Mercedes muss sich dann ein Joint Venture in China suchen, die da viel weiter sind. Da muss man einfach ein bisschen weiter gucken und wenn wir hier weiter eine starke Automobilwirtschaft haben wollen, dann müssen wir auch beim Auto der Zukunft weiter sein. Und da hat man schon den Eindruck, dass da auch die Automobilkonzerne hier in Deutschland ein Stück den Trend gerade bei der Elektromobilität verschlafen haben.
Nun sind Sie als Politikerin auch viel unterwegs. Ganz kurz zum Schluss die Frage, haben Sie denn selbst eigentlich ein eigenes Auto?
Also ich habe in der Form eigentlich keins, auch in Berlin nicht, aber mein Mann, also bei mir zu Hause, gibt es ein Auto, das ist ein Gasauto. Damit fahren wir übrigens ökologisch und ökonomisch sehr gut. Also wir brauchen ungefähr nur das halbe Geld.
Sie gehören zu dem 1%, die so einen Wagen besitzen? Cool.
Genau, und zwar auch schon seit einigen Jahren und sind damit sehr, sehr zufrieden. Also von daher, es gibt Alternativen, aber wir fahren auch sehr wenig. Das kommt dann auch noch dazu, weil ich zum Beispiel auch sehr viel in Berlin kann man super auch nicht das Auto benutzen, sondern das Fahrrad benutzen oder den ÖPNV, also U-Bahn und S-Bahn. Mhm. Es gibt eben in bestimmten Regionen auch eine Alternative.
Sagt Bärbel Höhn und Sie sind seit 2006, ist glaube ich richtig, ne, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grüne. Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Benzin ist teuer. Können wir uns das Autofahren eigentlich noch leisten? Viele von uns wollen jetzt in die Ferien und bekommen regelrechte Wutanfälle, sobald sie an der Tanksäule dann tatsächlich stehen. Ich bin jetzt im Gespräch mit Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Fakultät für Ingenieurswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, angesichts der Benzinpreise müsste doch die logische Folge sein, Herr Professor Dudenhöfer, dass der Absatzmarkt der Autos mit alternativen Antrieben eigentlich explodiert. Ist das so?
Absolut, absolut. Und wenn man dann nachschaut, was tatsächlich verkauft wird an alternativen Antrieben, dann ist das eine Riesenernüchterung. Im Januar und Februar diesen Jahres wurden genau 1% aller in Deutschland...
Sagen Sie das nochmal,
1%? Ein ganzes Prozent, also 99% waren Diesel und Benziner. Ein Großteil auch mit größeren Motoren, mit mehr PS. Also die Autofahrer, die schimpfen viel über Benzinpreise. Sie finden das natürlich sehr, sehr schlecht. Aber wenn es dann darum geht, auch mal das Verhalten so ein bisschen zu ändern, dann sieht man meistens wenig.
Also Erkenntnis und Handeln passen da letztendlich dann nicht zusammen. Was hält denn die Autofahrer davon ab, sich einfach ein Auto mit einem alternativen Antrieb anzuschaffen?
Ich glaube, man ist verunsichert darüber. Man subventioniert und unterstützt in Deutschland ja schon seit längerer Zeit zum Beispiel Erdgasautos, die auch von der Umweltbelastung besser sind als Diesel oder als Benziner oder Flüssigkeitsfahrzeuge. Trotzdem ist man sehr, sehr zurückhaltend beim Kauf. Heute ist es so, dass Erdgasfahrzeuge noch einiges teurer sind als die Benziner und die Diesel. Und bei diesem Flüssiggas sehen wir, dass sehr viel umgerüstet wird. Aber bei den Neuwagen ist es kaum vertreten. Ganz lustig oder ganz interessant, bei einer Marke, bei der man es nie vermutet hätte, das ist Dacia. Dacia hat die meisten alternative Antriebe, Flüssiggas, in den letzten beiden Monaten.
Aber das ist ja nicht ein hochpreisiges Segment.
Ist richtig. Ich glaube, die Deutschen tun sich manchmal schwer, sich umzustellen, mit Neuem vertraut zu machen. Die Dinge gibt es im Markt. Und dann kommen immer tausend Erklärungen, warum man es dann doch persönlich eher weniger macht. Die Tankstellenbreite, Verfügbarkeit ist gering, die Öffnungszeiten von den Tankstellen, es ist nur neue Technik, man ist unsicher, ob das danach dauerhaft hilft oder ob dann bei dem Fahrzeug früher Probleme auftauchen. Also man ist oft konfrontiert mit Ausreden und weniger Möglichkeiten dann die Fahrzeuge.
Aber was antworten Sie denn diesen potenziellen Käufern dann als Fachmann? Offensichtlich gibt es ja ein Problem dann bei der Aufklärung, denn bei uns allen schwirrt doch im Kopf auch herum, ein Hybridmodell zu erwerben, vielleicht ein Elektromodell. Es sind jetzt keine Fremdworte mehr.
Es sind keine Fremdworte mehr. Die Leute beschäftigen sich mit, aber immer wenn es dann zum Kaufabschluss geht, ist man eher dann doch traditionell unterwegs. Das hat sicherlich auch mit Beratungsqualität zu tun. Wenn jemand traditionelle Motoren und Fahrzeuge immer verkauft hat, berät er natürlich in diese Richtung stärker. Und natürlich muss man auch sagen, die Autobauer sind bei den alternativen Antrieben zurückhaltender im Angebot. Auch deshalb, weil die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen geringer ist, findet man wenig Erdgas- und Flüssiggasfahrzeuge direkt von der Serie. Also es kommt einiges zusammen, was eine ungünstige Entwicklung uns bringt. Dann der Durchbruch gelingt nicht. Wenn dieser Durchbruch gelingen würde, dass Gas zum Beispiel als alternative Energiequelle stärker verbraucht würde, dann würden auch die Autobauer schneller da drauf springen. Dieser Umschwung, den kann man beeinflussen durch den Gesetzgeber. Und es wäre deutlich besser, als jetzt über Regeln nachzudenken, ob man einmal am Tag in einer halben Stunde früher oder später einen Benzinpreis drehen darf oder nicht.
Aber die deutschen Premiumhersteller von den Fahrzeugen scheinen ja auch nicht in die Vorlage zu gehen und das den Kunden anzubieten. Oder muss das tatsächlich von Kundenseite noch massiver angefordert werden?
Wir haben auf der einen Seite die Autobauer. Die verkaufen natürlich das, was die Kunden wollen, und auf der anderen Seite die Kunden, die verunsichert sind. Und dann haben wir ja noch einen Dritten im Spiel. Also bei den Tankstellen will er jetzt den Pächtern Vorschriften machen, dass es um 1 Uhr nachts der Preis nicht mehr erhöht werden darf und um 2 Uhr darf er wieder gesenkt werden oder ähnliches. Das sind Dinge, die klingen kurios und werden auch wenig Änderungen bringen. Aber wenn dieser Gesetzgeber zum Beispiel die Auflagen für CO2 stärker angezogen hätte in der EU, wie sie tatsächlich sind, dann sind wir absolut sicher, dass mehr Erdgas in den Markt gekommen wäre, weil es gibt keine Technologie, die so preisgünstig mit alternativen Antrieben Erdgas dann das CO2 reduziert wie diese Technologie. Also wir bräuchten vielleicht vom Gesetzgeber nicht unbedingt Subventionen, sondern vielleicht Quoten, vielleicht Vorschriften, vielleicht Umweltbedingungen, die uns erlauben, schneller die Alternativen zu kriegen.
Also da die Rahmen dann tatsächlich etwas enger stecken, das sind nochmal Ihre Forderungen, Professor Ferdinand Dudenhöfer. Dankeschön für dieses Gespräch.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
bei 3 ist mehr drin.
HR3.